Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Christiane Kess herzlich willkommen. Es soll schnell gehen mit den finanziellen Hilfen gegen die Corona-Krise. Der wochenlange Shutdown hat der Wirtschaft auch in Deutschland einen kräftigen Dämpfer verpasst. Heute haben sich die Minister in Berlin unter anderem schon mal um die Senkung der Mehrwertsteuer gekümmert. Die soll zum 1. Juli kommen. Gleich ausführliche Informationen dazu. Ein weiteres Thema in dieser Sendung. Das Sexualstrafrecht soll nach zahlreichen Missbrauchsfällen nun doch verschärft werden. Wochenlang mussten Geschäfte und Betriebe schließen, damit das Coronavirus sich nicht weiter ausbreiten konnte. Eine Entscheidung, die durchaus umstritten war. Laut Umfragen trug und trägt die Mehrheit der Menschen im Land dieses strikte Vorgehen der Regierung gegen die Pandemie aber mit. Das ändert nichts daran, dass manche Unternehmer und Arbeitnehmer so heftig von den Auswirkungen getroffen wurden, dass es nun an ihre finanzielle Existenz geht. Die Regierung will helfen und hat ein Konjunkturpaket mit der enormen Summe von 130 Milliarden Euro beschlossen. Die ersten Teile sollen schnell auf den Weg gebracht werden. Dafür legte das Kabinett in Berlin heute eine außerplanmäßige Sitzung ein. Malte Hennig berichtet von dort.
Mit voller Kraft soll das rund 130 Milliarden Euro umfassende Konjunkturpaket Deutschland aus der schwersten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg führen. Die ersten 10 von 750 Einzelmaßnahmen hat die Bundesregierung dafür auf den Weg gebracht. Mit über 50 Milliarden Euro die teuersten. Notwendige Investitionen, sagt Finanzminister Olaf Scholz.
Das Ziel, das wir mit diesen Schritten verfolgen, ist, die wirtschaftliche Erholung unseres Landes wieder zustande zu kriegen, Arbeitsplätze zu sichern und dafür zu sorgen, dass wir nicht einen lang anhaltenden Konjunkturdelle haben, sondern dass unser Land fit gemacht wird für die Zukunft. Wir wollen aus der Krise raus mit voller Kraft. Und es bleibt dabei, unsere Maßnahmen haben Wumms.
Den finanziell größten Wumms der Einzelleistungen hat mit 25 Milliarden Euro die Fortsetzung der Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen. Für weitere 3 Monate können die Betriebe bis Ende August Hilfen zur Deckung ihrer Fixkosten erhalten. Darunter fallen beispielsweise Zahlungen für Miete, Zinsen, Strom und Wasser und auch Kosten für Auszubildende. Die Summe der Hilfen hängt von der Betriebsgröße ab.
Wir machen das nicht mit der Gießkanne, sondern zielgerichtet. Wir wollen denen helfen, die es immer noch brauchen. Wir wollen dafür sorgen, dass sie nicht durch Mieten, durch Leasingkosten, durch die Rückzahlung von Provisionen und vieles andere in Bedrängnis geraten und am Ende aufgeben.
Meint Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Über degressive Abschreibungsregeln will die Regierung zudem Anreize für mehr Investitionen von Unternehmen geben. Eltern erhalten mit einem Kinderbonus von 300 Euro pro Kind weitere Hilfen. In 2 Raten wird dieser im September und Oktober zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt. Darüber hinaus erhalten Alleinerziehende einen höheren Steuerentlastungsbetrag. Ein neben den Überbrückungshilfen weiterer großer Brocken der Konjunkturmaßnahmen ist die Senkung der Mehrwertsteuer. Die Bundesregierung erwartet hierdurch einen Einnahmeverlust von schätzungsweise 20 Milliarden Euro. Ab dem 1. Juli sinkt der Regelsatz von 19% auf 16%, für Dinge des täglichen Bedarfs von 7% auf 5%. Befristet ist die Maßnahme bis Ende Dezember. Die Bundesregierung hofft so, die Konsumnachfrage noch im 2. Halbjahr anzukurbeln. Aus der Opposition kommt insbesondere hierzu Kritik, etwa vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP, Christian Dürr.
Es ist mehr als fraglich, ob diese vorübergehende Mehrwertsteuersenkung wirklich bei den Menschen im Portemonnaie ankommt. Meine Befürchtung ist, dass nicht die Preise gesenkt werden, sondern dass insbesondere Online-Händler wie beispielsweise Amazon, die ja gerade gut durch diese Corona-Krise auch wirtschaftlich gekommen sind, dass die am Ende die Profiteure einer vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung sein werden.
Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter äußert sich ähnlich.
Die Mehrwertsteuersenkung ist ein Experiment, aber es profitieren davon alle. Es profitiert auch Amazon davon. Wir sind für Kauf-vor-Ort-Gutscheine. Nämlich davon würden gezielt die Gastronomie, die Läden, die jetzt gelitten haben, profitieren. Und es wäre keine so pauschale Gießkanne.
Erste Beschlüsse zum Konjunkturpaket soll es noch im Juni in Bundestag und Bundesrat geben. Das Tempo wird hoch angesetzt, damit der versprochene Wumms auch tatsächlich rechtzeitig ankommt.
Malte Hennig berichtete aus Berlin und die Ministerrunde dort hat heute außerdem einen Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz beschlossen. Der sieht vor, dass sich die Kfz-Steuer künftig mehr nach den Emissionen der Fahrzeuge richtet. Das gilt für alle Neuzulassungen ab 2021. Einzelheiten von Johannes Kuhn.
Die Reform der Kfz-Steuer ist Teil des vergangenen Herbst beschlossenen Klimapakets. Die Veränderung betrifft allerdings nur Neuzulassungen. Finanzminister Olaf Scholz betont, es gehe der Bundesregierung nicht um Steuereinnahmen, sondern um Klimapolitik.
Wir rechnen im Verlaufe des kommenden Jahrzehnts eher mit am Ende sinkenden Kfz-Steuereinnahmen wegen der reduzierten CO2-Emissionen von Fahrzeugen.
Seit 2009 gilt bei der Besteuerung von Pkw ab Emissionen von 95 Gramm CO2 pro Kilometer ein einheitlicher Steuersatz von 2 Euro je Gramm. Ab dem kommenden Jahr steigt dieser Wert ab 116 Gramm für Neuzulassungen stufenweise an. In der höchsten Stufe verdoppelt er sich auf 4 Euro pro Gramm. Dies dürfte vor allem SUVs und Sportwagen betreffen. Hier könnte die Steuer je nach Modell von einem mittleren einstelligen bis zu einem niedrigen dreistelligen Betrag pro Jahr steigen. Dies ist aber auch weiter abhängig von der Hubraumgröße. Die zweite Bemessungsgrundlage der Kfz-Steuer bleibt unangetastet. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hatte bereits vor der Verabschiedung durchblicken lassen, sie hätte sich eine ambitioniertere Reform gewünscht.
Ja, es ist in dieser Regierung ja so, dass nicht Herr Scholz und ich alleine entscheiden können, sondern dass es da noch einen Koalitionspartner gibt, mit dem wir das eben gemeinsam entscheiden müssen. Deswegen haben wir einen gemeinsamen Vorschlag in dieser Regierung jetzt erarbeitet und den trage ich dann am Ende des Tages auch mit.
Ihre Forderung durchsetzen konnte die Union. Ab sofort erhalten emissionsarme Neuwagen mit weniger als 96 Gramm CO2 pro Kilometer einen Kfz-Steuerrabatt. Dieser beträgt 30 Euro pro Jahr und wird maximal 5 Jahre gezahlt. Wie allgemein erwartet, werden Elektroautos bis 2025 mit Option auf 2030 weiterhin von der Kfz-Steuer befreit. Erik Gawel, Ökonom vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, geht davon aus, die Kombination aus Kfz-Steuernachteilen 2021 und befristeter Mehrwertsteuersenkung dieses Jahr wird zu Vorzieheffekten beim Kauf großer Verbrenner führen. Die neue CO2-Komponente laufe dann ins Leere. Der Gesetzentwurf entfalte insgesamt kaum Lenkwirkung.
Das Stufenmodell soll offenbar bewusst das Massensegment schonen und schöpft die Kaufkraft nur dort ab, wo selbst wenige 100 Euro mehr kaum ins Gewicht fallen, wenn man teure oder sehr teure Kfz kauft. Der gesamte erzielbare Steuervorteil für CO2-sparsame Kfz liegt weiter um 1% vom Neuwagenpreis. Das ist kein wirklich kraftvoller Anreiz.
Kritik kommt auch aus der Opposition. Linke und Grüne halten die Kfz-Steuerreform für mutlos. Die FDP befürchtet Nachteile für die Automobilindustrie. Der Verband der Automobilindustrie, VDA, selbst zeigt sich zufrieden. Es handle sich um einen fairen Kompromiss.
Johannes Kuhn berichtete. Heute ist der Welttag gegen Kinderarbeit und da rutschen die Zahlen dazu wieder in den Blick. Nach den jüngsten Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation sind in den letzten Jahren mehr als 150 Millionen Kinder weltweit zur Arbeit gezwungen worden, darunter mehr als 70 Millionen unter gefährlichen Bedingungen. Das ist allerdings nur eine Seite, denn es gibt auch Erfolge im Kampf gegen die Kinderarbeit. Die Zahlen sind nämlich seit dem Jahr 2000 sogar um mehr als 90 Millionen gesunken. Auch in Produkten, die in Deutschland verkauft werden, kann Kinderarbeit stecken. Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU will das nicht hinnehmen, aber der Minister tut sich schwer, das sogenannte Lieferkettengesetz durchzubringen. In dem müssen sich große Unternehmen verpflichten, bei ihren Produzenten und Zulieferern die Menschenrechte zu wahren. Frank Kapellan berichtet.
Wir sollen nicht länger auf Kosten der Ärmsten leben. Da steht auch die Bundesregierung im Wort. Im Koalitionsvertrag ist das sogenannte Lieferkettengesetz vorgesehen. Es soll sicherstellen, dass Menschen etwa in der Textilbranche faire Löhne erhalten, dass sie nicht in maroden Gebäuden zu schuften haben, dass ihre Gesundheit nicht gefährdet wird, dass Kinder nicht ausgebeutet werden. Deutschland stand lange auf der Bremse. Jetzt aber macht der zuständige Arbeitsminister von der SPD Hoffnung, dass es endlich etwas werden könnte mit dem Gesetz, das auch deutsche Unternehmen dazu zwingen könnte, Sozialstandards in den Produktionsländern umzusetzen. Hubertus Heil im Interview der Woche des Deutschlandfunks.
Ich freue mich, dass die CDU auf ihrem Parteitag, ich glaube, einstimmig beschlossen hat, dass sie ein Lieferkettengesetz will. Ich habe diese Woche auch gehört, dass der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Hermann Gröhe, das will. Ich glaube, dass in der Union auch gespürt wird, dass immer mehr deutsche Unternehmen sich dafür engagieren. Und nicht nur die üblichen Gruppen aus dem Bereich Entwicklungshilfe aus den Kirchen. Ritter Sportschokolade beispielsweise kümmert sich darum, dass in der Kakaoproduktion anständige Arbeitsverhältnisse sind.
Mit im Boot hat der Sozialdemokrat einen Kabinettskollegen von der CSU. Gerd Müllers Entwicklungsministerium kann keine eigenen Gesetze einbringen. Gemeinsam mit Heil glaubt er allerdings, das Lieferkettengesetz gegen viele Widerstände durchsetzen zu können. Denn nur ganz wenige Unternehmen sind bereit, freiwillig den Produzenten in Billiglohnländern auf die Finger zu schauen.
Arbeitsbedingungen und insbesondere auch das Thema Frauenrechte und Stopp Kinderarbeit ist bei mir ganz oben,
versichert der Entwicklungsminister. Doch gerade die Corona-Krise hat die Missstände einerseits verschärft, andererseits die Bereitschaft von Politik und Wirtschaft nicht erhöht, das Gesetz nun auch umzusetzen. Armin Pasch, Menschenrechtler beim katholischen Hilfswerk Miserior, ist skeptisch.
Es gibt massiven Druck von Wirtschaftsminister Altmaier, von Bundeskanzlerin Merkel. Getrieben sind sie vom Wirtschaftsrat der CDU, der jetzt insbesondere in Corona-Zeiten sagt, alles, was eine Erholung der deutschen Wirtschaft gefährden könnte, muss jetzt eingestampft werden.
Andere europäische Staaten haben Vereinbarungen angestoßen. Der grüne Entwicklungspolitiker Uwe Kikeritz hofft daher, dass unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft ein Lieferkettengesetz endlich umgesetzt werden könnte. Der Bundestagsabgeordnete im Deutschlandfunk.
Auf europäischer Ebene war es ja auch gerade die Bundesregierung, die hier eher blockiert hat. Und deswegen haben einzelne Länder jetzt die Initiative ergriffen. Frankreich hat die Initiative ergriffen, die Engländer, die Dänen.
Aktuell müssen immer noch viele Menschen wegen der Auftragseinbrüche aus Europa ohne Einkommen klarkommen. Um sich über Wasser zu halten, werden vermehrt wieder Kinder zur Arbeit gezwungen. Erstmals seit 20 Jahren droht damit die Zahl der arbeitenden Kinder wieder zu steigen. Davor warnen UNICEF und die Internationale Arbeitsorganisation ILO. Demnach betrifft das über 150 Millionen Mädchen und Jungen zwischen 5 und 17 Jahren.
Etwa die Hälfte von denen leisten die schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Die reichen von Prostitution, Zwangsarbeit bis hin zur Ausbeutung als Kindersoldaten.
Erläutert Rudi Tarneden von UNICEF Deutschland gegenüber der ARD. Auch solche Nachrichten müssten Entwicklungsminister Müller darin bestärken, das Lieferkettengesetz bald zu verabschieden. Ein Nein der Wirtschaft jedenfalls will er nicht mehr gelten lassen.
Das sind einige der Verbände, die hier Stimmung machen. Wir werden ein Gesetz vorlegen, das den Mittelstand eben nicht belastet.
Frank Capellan berichtete aus Berlin. Immer wieder haben in letzter Zeit schwere Fälle von Kindesmissbrauch von unvorstellbarem Ausmaß schockiert und aufgerüttelt. Was tun dagegen? Nach den jüngsten Fällen gab es in der CDU schnell den Ruf nach härteren Strafen. Beim Koalitionspartner in der SPD zögerte man erstmal, aber nun lenkt Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ein. Kindesmissbrauch und die Verbreitung von Kinderpornografie sollen künftig als Verbrechen statt als Vergehen eingestuft werden. Damit erhöht sich die Mindeststrafe von 6 auf 12 Monate. Aber der Vorstoß überzeugt nicht alle, berichtet Gudula Geuter.
Nach früherer Skepsis hatte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht gestern angekündigt, auf Forderungen nach Strafverschärfungen bei sexueller Gewalt gegen Kinder teilweise einzugehen. Am Abend stellte sie im ZDF in Aussicht:
Ich habe mein Haus angewiesen, schnellstmöglich eine entsprechende Regelung vorzulegen. Und ich gehe auch davon aus, dass das sehr schnell gelingen kann.
In der Bild-Zeitung plädierte der CDU-Rechtspolitiker Patrick Sensburg für eine Umsetzung vor der Sommerpause. Zwei Verschärfungen hat die Ministerin angekündigt. Zum einen soll der Grundtatbestand des sexuellen Missbrauchs an Kindern im Mindestmaß mit 1 Jahr Haft belegt werden. Also nicht mehr Vergehen, sondern Verbrechen werden. Zuvor hatte Lambrecht betont, dass es für den Richter angesichts der möglichen Bandbreite an Taten mehr Differenzierungsmöglichkeiten geben müsse. Jetzt betonte sie:
Es ist ganz wichtig, dass dieses Signal gesendet wird. Solche widerlichen Straftaten sind Verbrechen ohne Wenn und Aber. Aber es hat eben auch zur Folge, dass eher der Strafrahmen, der möglich ist, auch ausgenutzt wird, genutzt wird von Richterinnen und Richtern.
Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, begrüßte den Schritt. Es gebe Fallgestaltungen, in denen die höhere Mindeststrafe angebracht sei.
So dass wir erwarten können, dass die Strafgerichte auch bei der Festsetzung der Freiheitsstrafen höhere Strafen verurteilen werden. Es gibt aber natürlich auch Tathandlungen im Bereich des Missbrauchs, wie beispielsweise der Zungenkuss eines 16-Jährigen, der einer 13-Jährigen einen Zungenkuss gibt, Das ist natürlich keine Tathandlung, die bereits mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr angedroht werden muss.
Daneben soll auch das Verbreiten von Kinderpornografie strenger bestraft werden. Anders als von Unionspolitikern und Innenministern gefordert, will die Justizministerin hier nicht generell die Strafen erhöhen, sondern den Handel zum Verbrechen hochstufen. Aus der CDU kommen nach wie vor weitergehende Forderungen. Patrick Sensburg will auch in anderen Fallgestaltungen des Missbrauchs härtere Strafen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak forderte in der Rhein-Neckar-Zeitung, die Höchststrafe für den Besitz von kinderpornografischem Material zu erhöhen. Im Deutschlandfunk Kultur kritisierte der langjährige Ermittler und Experte für die Verfolgung von Sexualstraftaten Manfred Paulus zwar, dass der Umgang mit Kinderpornografie oft nicht ausreichend ernst genommen werde. Er zeigte sich aber skeptisch, ob strengere Gesetze in diesem gesamten Bereich helfen.
Die Täter gehen alle bei der Tatbegehung davon aus, dass sie nicht ertappt werden. Und ich habe nie einen Täter erlebt, der gesagt hätte, naja, bis 6 Monaten Freiheitsstrafe, da mache ich das noch, aber mit einem Jahr mache ich das nicht mehr. Für mich kommt immer eine gewisse Ratlosigkeit, Hilflosigkeit zum Ausdruck, wenn an der Schraube der Verjährung gedreht wird oder wie jetzt wieder an dem Strafmaß.
Er plädierte stattdessen für eine Anzeigepflicht bei schweren Straftaten oder Wiederholungsgefahr. Julia von Weiler, die Geschäftsführerin von Innocence and Danger, zeigte sich im Deutschlandfunk zwar auch skeptisch, ob durch höhere Strafen Taten verhindert werden, begrüßte aber das Signal auch an die Opfer. Vor allem aber plädierte sie für mehr Personal, das einem einmal geäußerten Verdacht auch nachgehen könne.
Dann brauche ich doch an den relevanten Stellen, in den Jugendämtern, in den Beratungsstellen, in der Familienhilfe und so weiter, brauche ich genügend und vor allen Dingen gut ausgebildetes Personal, das dann einer solchen Vermutung nachgeht.
Sie wünscht sich außerdem eine Fortbildungspflicht für Strafrichter.
Aus Berlin der Bericht von Gudula Geuter. Es ist die jüngste Umweltkatastrophe, deren Ausmaß noch nicht überschaubar ist. Am 29. Mai waren durch ein Leck im Tank eines Wärmekraftwerks im russischen Norilsk 20.000 Tonnen Öl ausgelaufen. An dem sibirischen Unglücksort gehen die Aufräumarbeiten weiter, und zwar zu einem Moment, in dem im ganzen Land eigentlich der Tag Russlands gefeiert wird. Christina Nagel berichtet aus Moskau.
In Feierlaune ist hier heute niemand. Rund um die Uhr sind die Spezialkräfte im Einsatz. Knapp 18.000 Kubikmeter Öl-Wasser-Gemisch seien bereits aus den betroffenen Gewässern abgepumpt worden, teilte das Katastrophenschutzministerium mit. Die Schadstoffkonzentration im Wasser habe sich dadurch deutlich verbessert. In der Nähe des Unglücksortes seien sogar bereits wieder Vögel gesichtet worden. In einer guten Woche werde man das Schlimmste hinter sich haben. Ein Optimismus, den Umweltschützer wie Wassily Jablokow von Greenpeace nicht teilen. Erdölprodukte dringen immer weit in ein Wassersystem hinein. Sie verteilen sich über mehrere Kilometer und vergiften alle Lebewesen auf ihrem Weg. Ich denke, dass die Konsequenzen noch Jahre oder Jahrzehnte zu sehen sein werden. Notwendig sind Erneuerungsmaßnahmen, die Reinigung der Ufer, des Grundes, der Flüsse und Seen. Das Ökosystem in den betroffenen Flüssen, aber auch im weit dahinter gelegenen Pjasino-See, in dem Spuren des Brennstoffes nachgewiesen wurden, sei definitiv stark betroffen. Die Natur werde Jahrzehnte brauchen, um sich davon zu erholen. Weit über 20.000 Tonnen Diesel waren Ende Mai aus einem Leck in einem Tank ausgeströmt, als er samt seiner Halterung im auftauenden Boden absackte. Ein Szenario, warnt der Leiter der zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörde, Wladimir Tschernyschew, das sich jederzeit wiederholen könne. Es wurden bei mehreren Tanks Risse auf den Betonsockeln festgestellt, die wesentlicher Bestandteil der Behälterhülle sind. Es ist notwendig, dass die Ölprodukte aus allen Tanks an diesem Produktionsstandort abgepumpt werden. Bereits in der vergangenen Woche hatte Präsident Putin eine genaue Überprüfung aller Anlagen angeordnet. Nornickel-Chef Wladimir Putanin, der zu den reichsten Männern Russlands zählt, hatte in dem öffentlich gezeigten Gespräch versprochen, für alle Kosten aufkommen zu wollen. Man werde ausgeben, was immer nötig sei, auch um das Ökosystem wiederherzustellen. Inzwischen wurden gegen mehrere Verantwortliche Ermittlungen eingeleitet. 3 Spitzenmanager des Kraftwerks, das zu Nornickel gehört, wurden Mitte der Woche festgenommen wegen Verstoßes gegen Umweltauflagen. Auch der Bürgermeister von Norilsk wird sich vor Gericht verantworten müssen, wegen Fahrlässigkeit, so die Sprecherin des russischen Ermittlungskomitees Svetlana Petrenko. Er hat weder für eine Koordination des Zivilschutzes und des Notfallmanagements der Stadtverwaltung von Norilsk gesorgt, noch dafür, dass die örtlichen Behörden und Beamten in Aktion treten konnten. Er hat keine ausreichende Umweltkontrolle organisiert und das Ausmaß und die Folgen des Unglücks nicht vorhergesehen. Nicht nur Umweltschützer, auch Präsident Putin hatten die Verantwortlichen scharf kritisiert. Sie hätten nicht nur viel zu spät über das wahre Ausmaß der Katastrophe informiert, sondern auch viel zu zögerlich reagiert.
Christina Nagel berichtete, die Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika haben eine weitere ereignisreiche Woche hinter sich. Die Trauerfeiern und schließlich die Beerdigung von George Floyd, dem schwarzen Amerikaner, der bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben kam. Sie haben den Emotionen noch einmal Ausdruck verliehen. Und vor diesem Hintergrund geht auch die Diskussion um Rassismus und Polizeigewalt weiter. Jan Bösche in Washington ist uns zugeschaltet. Herr Bösche, in mehreren Städten wurden ja Statuen aus dem Bürgerkrieg gestürzt und sogar Christoph Kolumbus ist in der Kritik. Was steckt dahinter?
Ja, man muss diese beiden Gruppen von Statuen vielleicht ein bisschen auseinanderhalten. Bei den Bürgerkriegsstatuen geht es um Statuen von wichtigen Vertretern der Südstaaten. Jefferson Davis, der Präsident der Südstaaten, Robert Lee, der oberste militärische Führer. Diese Statuen waren aufgestellt worden, lange nachdem die Südstaaten diesen Bürgerkrieg verloren hatten, in einer Welle der Wiedererfindung, der Wiederentdeckung des Südens sozusagen, dieses Vermächtnis zu feiern, der weiße Süden, muss ich dazu sagen. Und seit langem sind diese Statuen in der Kritik, besonders von Afroamerikanern, die sagen, sie sind ein Symbol der Unterdrückung. Sie sind ein Symbol des Staates, der uns in der Sklaverei halten wollte. Und nun diese Proteste der vergangenen Woche, die neue Debatte über Rassismus in den USA, hat es in vielen Fällen ganz schnell gehen lassen. Teilweise wurden Statuen einfach umgestoßen, teilweise auch von Offiziellen abgebaut. In Richmond, der Hauptstadt von Virginia, gibt es zurzeit einen Rechtsstreit um eine Statue von Robert Lee. Aber jetzt ist eine Bewegung entstanden in einer Debatte, die schon sehr viel älter ist. Christopher Columbus wird kritisiert, besonders für sein Verhalten, die brutale Behandlung der Ureinwohner in Amerika, als er Amerika entdeckt hat. Und er ist eben halt teilweise umgestoßen worden, im Überschwang von Demonstrationen, in der Kritik auch gegen sein Verhalten vor vielen, vielen Jahren hier in den USA.
Eine Mehrheit in den USA sieht ja Rassismus und Polizeigewalt als Problem und die Politik debattiert Lösungen. Aber Präsident Donald Trump, der setzt auf die Botschaft Recht und Ordnung. Was ist seine Taktik?
Ja, seine Taktik ist, dass er hier die Sprache seiner Kernwählerschaft spricht. Die ist eher älter, ist eher weiß, ist eher auf der Seite der Polizei, ist eher auf der Seite des Militärs. Und er möchte diese Zielgruppe ansprechen. Sehr zum Leidwesen von afroamerikanischen Unterstützern oder Mitarbeitern, die er hat, die sagen, wir müssten hier etwas aktiver sein. Es gibt verschiedene Gesetzesentwürfe von den Demokraten, auch sogar von den Republikanern. Vom Weißen Haus bisher eher nur zögerliche Schritte Richtung einer Neuordnung der Polizei oder neuer Regeln. Zum Beispiel, man möchte, dass die Polizei sich an die aktuellen Standards hält und man möchte die Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern verstärken. Das sind sicherlich wichtige Schritte, aber die gehen natürlich vielen anderen, vielen Aktivisten überhaupt nicht weit genug.
Dankeschön für diese Einschätzungen aus Washington, Jan Bösche. Festgefahren sind die Verhandlungen zwischen der britischen Regierung und der EU dazu, wie es nach der Übergangsphase des Brexit Ende des Jahres weitergeht in den gemeinsamen Beziehungen. Heute ist allerdings eines klar geworden, die Regierung in London will die derzeitige Übergangsphase auch tatsächlich Ende des Jahres auslaufen lassen. Eine Verlängerung soll es nicht geben. Aus Brüssel berichtet Stefan Überbach.
Es bleibt dabei, die Zeit läuft ab und das schon bald. Denn London ist anders als die EU nach wie vor nicht dazu bereit, die Übergangsfrist, in der zunächst alles beim Alten bleibt, um 1 oder 2 Jahre zu verlängern. Kommissionsvizepräsident Mario Šefčovič sagte nach einer Konferenz mit Vertretern der britischen Regierung, nach seiner Einschätzung sei das jetzt das Ende dieser Debatte. Dabei gibt es nach Ansicht der EU-Kommission noch sehr viel zu tun.
We still have lots of work to do.
Zum Beispiel bei bei der Umsetzung des Austrittsabkommens, das unter anderem die künftigen Rechte der Bürger beider Seiten regeln soll und die Zukunft der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland, Kommissionsvize Mario Cefkovic.
That includes putting in place all necessary checks and controls for goods.
Das schließt die notwendigen Kontrollen aller Handelsgüter ein, die von Großbritannien aus nach Nordirland geliefert werden. Und es schließt ein, die Anwendung von EU-Regeln für Zölle, für Tierhygiene und für den Gesundheitsschutz. Die bisherigen Vorschläge aus Großbritannien hält Brüssel für unzureichend. Sollte bis zum Jahresende kein Handelsvertrag zustande gekommen sein, droht ein ungeregelter, harter Bruch. Zölle, Importquoten und scharfe Grenzkontrollen wären die Folge. Am Montag will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem britischen Premier Boris Johnson über den aktuellen Stand der Dinge sprechen. Im Sommer soll es dann zusätzliche Verhandlungsrunden geben. EU-Chefunterhändler Barnier wirft Großbritannien vor, die Gespräche in den vier wichtigsten Punkten zu blockieren, etwa was die Fischfangrechte in britischen Gewässern betrifft, die Zusammenarbeit von Polizei und Justiz oder faire Handelsregeln. Das Europaparlament will jetzt den Druck auf die britische Seite erhöhen. Umwelt- und Sozialdumping in unmittelbarer Nachbarschaft der EU darf es nicht geben, sagt die grüne Handelsexpertin Anna Cavazzini.
Somit stärkt das Parlament den Verhandlungskurs von Michel Barnier nicht von bereits getroffenen vereinbarten Abzuweichungen. Die EU darf sich nicht von Johnson erpressen lassen.
Großbritannien müsse sich an die gemeinsam unterschriebene politische Erklärung im Austrittsvertrag halten, heißt es in einem Bericht, der nächste Woche beschlossen werden soll. Ansonsten werde es kein Handelsabkommen geben. Das Parlament muss einer Vereinbarung mit Großbritannien zustimmen.
Stefan Überbach berichtete aus Brüssel. Wie sehr die Corona-Krise die ärmeren Länder treffen wird, ist noch gar nicht auszumachen. An vielen Orten gibt es keine zuverlässigen Statistiken. Die Auswirkungen zeigen sich aber manchmal trotzdem schon drastisch. In Afghanistan benötigen Millionen von Kindern humanitäre Hilfe und das Gesundheitswesen ist durch die Pandemie am Limit. Bernd Muschborowska berichtet.
Durch die Folgen der Corona-Pandemie könnten nach Einschätzung der Hilfsorganisation Save the Children mehr als 8 Millionen Kinder in Afghanistan bis zum Jahresende auf humanitäre Hilfe angewiesen sein. Die ohnehin schwierige Versorgungslage habe sich durch Corona weiter verschärft, hieß es in einer Mitteilung der Organisation. Die zunehmende Inflation mit großen Preisanstiegen bei Grundnahrungsmitteln mache vielen Familien schwer zu schaffen. Zudem hätten Millionen von Menschen in Afghanistan keinen einfachen Zugang zu Gesundheitseinrichtungen, so der Landesdirektor von Save the Children in Afghanistan, Milan Dinic. In den wenigen funktionierenden Kliniken fehlten wichtige Ressourcen, darunter Covid-19-Tests und Beatmungsgeräte für Schwerkranke. Schon Anfang des Monats hatte das sogenannte International Rescue Committee, IRC, vor unzureichenden Testkapazitäten in Afghanistan gewarnt. Die tatsächliche Zahl der Corona-Infektionen sei deshalb wahrscheinlich viel höher als angegeben, sagte Vicky Aken, die Landesdirektorin der Nichtregierungsorganisation der Nachrichtenagentur AP. Es gibt große Sorge über die Verbreitung des Virus und den mangelhaften Zugang zu Tests. Wir wissen, dass täglich etwa 1000 Corona-Tests gemacht werden, doch das Gesundheitsministerium spricht von 10.000 bis 20.000. Ich befürchte, die Zahl der bestätigten Infektionen kann nicht richtig sein. Wir wissen von unserem medizinischen Personal, dass es sehr viele Menschen gibt, die über Covid-19-Symptome klagen. Die offizielle Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Afghanistan liegt jetzt bei knapp 24.000. Wie das afghanische Fernsehen berichtete, haben die Krankenhäuser in Kabul bereits die Grenzen ihrer Kapazitäten erreicht. Nur noch eine Klinik in der afghanischen Hauptstadt könne Covid-19-Tests durchführen, so der Fernsehsender Tolo News. Die übrigen hätten keine Tests mehr zur Verfügung. Von 26 medizinischen Zentren in Kabul hätten mindestens 10 den Betrieb einstellen müssen, hieß es. Die afghanische Regierung versucht unterdessen, den Friedensdialog mit den Taliban in Gang zu bringen. Präsident Ashraf Ghani sagte, es seien inzwischen mehr als 3000 Taliban-Kämpfer freigelassen worden. Weitere 2000 würden in Kürze aus der Gefangenschaft entlassen. Dafür müsste jedoch die Gewalt in Afghanistan weiter reduziert werden, so Ghani.
In terms of reduction of violence, there has been
In der Frage des Gewaltniveaus in unserem Land hat sich bereits einiges getan, aber es gibt noch immer 60 bis 70 Verletzte und im Durchschnitt 30 Tote jeden Tag. Für die öffentliche Unterstützung des Friedensprozesses ist es von großer Bedeutung, dass die Gewalt maximal reduziert wird. Nachdem die Taliban ihre Bereitschaft zur Teilnahme am sogenannten innerafghanischen Dialog angekündigt hatten, hat der US-Sondergesandte für Afghanistan Salmai Khalilzad dazu aufgerufen, umgehend mit den Gesprächen zu beginnen. Ein Zeitpunkt und auch ein Ort dafür stehen jedoch noch nicht fest.
Bernd Muschborowska berichtete über die Lage in Afghanistan. Und damit gehen diese Informationen am Abend zu Ende. Ich bin Christiane Kess. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.